Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Marco Witte.
Reinhard Klier ist seit Montag Sprecher der Tiroler Seilbahn und jetzt bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Klier, warum stellt man sich als erfolgreicher Unternehmer für die Branche in den Wind und in die Öffentlichkeit?
Ja, also es war jetzt nicht aus Langeweile, bin an sich recht gut ausgelastet, aber es ist halt dann immer wieder die Frage, wer macht solche Positionen, wie bei vielen Führungspositionen ist das jetzt nicht so, dass da dann eine lange Schlange an Bewerbern steht. Und ich glaube, dass es der Seilbahnbranche gut tut, auch sich einer sachlichen Diskussion zu stellen und ich glaube, dass ich dazu einen Beitrag leisten kann, dass wir die Diskussion versachlichen und dass wir in vielen Punkten, wo wir vielleicht die Argumente sogar auf unserer Seite haben, das noch ein bisschen besser kommunizieren können.
Wo sind Sie die größten Herausforderungen für Sie in dieser Funktion? Werden wahrscheinlich mit Ihrem Brotberuf als Seilbahner dann mit einhergehen, aber was sind die Themen, die Sie jetzt angehen wollen?
Also es ist schon hauptsächlich eine Kommunikations- und eine Koordinationsaufgabe natürlich. Also die Seilbahnunternehmen sind natürlich eigenständige Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer, denen man ihr Geschäft nicht erklären muss, das ist ganz klar. Es geht darum, in dieser sozusagen zum Teil sehr emotional geführten Diskussion, speziell auch in Tirol, dieser Balance zwischen Natur, Lebens- und Wirtschaftsraum, die Position der Seilbahnwirtschaft einzubringen, zu vertreten, aber auch dann auf einer sachlichen Ebene die besten Lösungen zu finden. Das sind oft Interessensabwägungen, wie es ja auch zum Beispiel im naturschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist, der Kern davon eine Interessensabwägung zwischen einer möglichen Beeinträchtigung der Interessen des Naturschutzes und dem öffentlichen Interesse. Also dieses Spannungsfeld findet sich auch in den Genehmigungsverfahren wieder und in der öffentlichen Diskussion in Tirol sehr emotional, weil der Skisport bei uns halt so eine große Bedeutung hat. Und ich glaube, das ist schon die große Herausforderung, da auch vielleicht zum Teil ein bisschen die Diskussion auf den Boden der Realität zu holen und mit wirklich sachlichen Argumenten da einen Beitrag zu leisten.
Ihr Vorgänger, der Franz Hörl, bleibt Bundesobmann der Seilbahner. Können Sie da ein bisschen im Windschatten jetzt dann Sie mal ein bisschen reinfühlen in die Position oder wie stellen Sie sich denn das vor? Oder werden Sie gegebenenfalls vielleicht auch eine konträre Position einnehmen zum Franz Hörl?
Also konträre Positionen habe ich jetzt in Wahrheit noch nicht viele erkannt. Wir haben vielleicht oder wir haben sicher unterschiedliche Art und Weise, an Dinge heranzugehen. Aber grundsätzlich ist auch beim Franz ja der Antrieb schon die Überzeugung, dass die Seilbahnen einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag in den ländlichen Regionen leisten. Davon bin ich auch überzeugt. Also konträre Positionen sehe ich da keine. Ich meine, ich habe es vielleicht ein bisschen leichter, weil ich habe jetzt keine sozusagen parteipolitische Agenda zu vertreten. Ich kann da meinen Fokus wirklich auf die Seilbahnwirtschaft legen in der Aufgabe. Und dass er das auf Bundesebene macht, gerade auch mit seiner Kombination als Nationalratsabgeordneter, ist für die Branche sicher ein Vorteil und da werden wir sicher sehr gut zusammenarbeiten.
Sie haben schon angesprochen, die Klimaerwärmung ist eines der zentralen Themen, die den Wintersport betreffen wird. Wenn Sie aktuell auf Ihren Gletscher im Stubai schauen, wie geht es Ihnen dann dabei?
Ja, also auf die Gletscher sieht man den Klimawandel, das ist wie ein Thermometer, das die Klimaveränderung uns zeigt und das ist natürlich auf der einen Seite beeindruckend, dass das doch in einer solchen Geschwindigkeit, also ich bin ja studierter Geologe, da geologische Zeiträume sind ja normalerweise Jahrtausende, aber der Gletscherrückgang als landschaftsprägende Entwicklung geht doch viel schneller vor sich. Ist es in der Vergangenheit auch, also schneller, wie man das sozusagen erwarten würde, aber das ist schon einprägsam und sozusagen aufrüttelnd. Mehr emotional, man muss dazu sagen, es ist jetzt für unseren Seilbahn- und Skibetrieb ist eine Herausforderung, mit dieser Veränderung umzugehen. Aber natürlich, wenn dann, also die Bereiche, die jetzt schon gletscherfrei sind, sind für die Bewirtschaftung als Skigebiet nicht schlechter geeignet wie die vergletscherten Bereiche.
Kann man, also der Herbst war jetzt sehr, sehr warm, oder? Lässt sich das bei Ihnen irgendwo in Zentimeter Abschmelzungen irgendwie messen oder ist das in einem Bereich, wo man sagt, okay, man muss immer einen längeren Zeitraum betrachten?
Also das ist ja ganz allgemein beim Beobachtung von Wetter und Klima so, dass diese sozusagen jährlichen Schwankungen sehr massiv sind und man daraus jetzt noch nicht direkt einen Trend ableiten kann. Also wir haben in den letzten Jahren, gerade in der Corona-Zeit, haben wir sehr, sehr schneereiche Herbstsituationen gehabt. Da hat uns überhaupt nichts gebracht. Da waren wir dann, haben wir halt uns an der Pulverschneedecke erfreuen können. Aber da waren leider dann zeitenweise keine Gäste bei uns. Am Gletscherrückgang, da sieht man es, weil der zeichnet es sozusagen eher an mehrjährigen Trend ab. Und da sehen wir schon, dass sich der Gletscherrückgang in der Mächtigkeit jetzt in den letzten 2 Jahren, wo wir relativ schneearme Winter gehabt haben und eben relativ warme Sommer, dass sich das dann nochmal beschleunigt hat. Also wir reden da dann so von Abschmelzraten von, also ich sage mal von vor 10 Jahren bei 1,5 Meter in der Mächtigkeit pro Jahr. Und jetzt waren wir eher so bei 3 Meter in der Mächtigkeit pro Jahr in den letzten 2 Jahre. Aber eben, das kann sich also jetzt diese außergewöhnlich warme Witterungsphase jetzt im September und Oktober war ja auch in der Aufzeichnung außergewöhnlich. Es ist jetzt nicht davon auszugehen, dass jedes Jahr so ein Herbst kommt, aber natürlich die Wahrscheinlichkeit für solche Hochtemperaturereignisse wird wahrscheinlich schon zunehmen. Ja.
Klingt irgendwie der Geologe in Ihnen scheint fasziniert und der Unternehmer ein bisschen besorgt zu sein.
Ja, eben wie gesagt, unternehmerisch ist es so, dass einerseits, also was wir immer schon gehabt haben, ist, dass der Saisonstart schwer planbar war. Es hat immer schon Jahre gegeben, wo der Schnee erst zu Weihnachten kommen ist bei uns oben und auch andere Jahre, wo der Schnee schon im September kommen ist. Also da haben wir relativ große Schwankungsbreite, was unternehmerisch natürlich eine Herausforderung darstellt, weil eben gerade die Mitarbeiter das saisonalen Jahr anfangen wollen und müssen. Das ist natürlich dann schwer zu definieren. Ansonsten ist die Phase eben der Umstellung jetzt, also wo der Gletscher zurückgeht, hat betriebliche Herausforderungen, aber es ist jetzt, also es wird ja häufig verknüpft, dass Skilauf nur mit Gletscher möglich wäre. Das ist natürlich völlig falsch. Also Skilauf geht natürlich, Skifahren kann man natürlich mit und ohne Gletscher, nur eben diese Übergangsphase in den vergletscherten Bereichen und in den oberen Bereichen haben wir ja Gott sei Dank noch Jahrzehnte an Gletscher, stellt gewisse betriebliche Herausforderungen dar.
Sprich, man wird weniger lang im Winter Skifahren können, die Saison wird kürzer werden wahrscheinlich und die Sommersaison länger.
Ja, also davon ist auszugehen, wir haben grundsätzlich so einen Saisonstart, Skisaisonstart zwischen Mitte September und 1. Oktober eigentlich immer angestrebt und da werden wir wahrscheinlich so circa 2 Wochen jetzt nach hinten gehen, also so wie diesen Oktober wird es da 16. Oktober werden und es wird aber wahrscheinlich auch wieder Jahre geben, wo es im September schneit, also da braucht es sicher gewisse Flexibilität, aber so eben, ich sage mal, das Allerheiligenwochenende ist aktuell noch nicht in Gefahr sozusagen.
Sehen Sie, dass die Branche vielleicht die Problematiken bzw. den Klimawandel zu lange kleingeredet hat?
Also kleinreden würde ich da gar nicht sagen. Die Frage ist ja, passt man sich an, wenn die Veränderung eintritt, oder was sollte man jetzt im Vorfeld für Anpassungen treffen? Also beispielsweise, wenn sich die Saisonlänge verkürzt, dann werden wir natürlich auch die Mitarbeiter später im Betrieb einstellen. Also zum Teil kommt man vor, es gibt so eine gewisse Erwartung, dass wir jetzt so quasi den Skibetrieb einstellen sollten, weil es vielleicht in 50 Jahren nicht mehr zum Skifahren geht. Also ich glaube, diese Erwartung, dass da was im Vorhinein vorweggenommen wird, Entwicklung, das wäre jetzt auch nicht zielführend. Grundsätzlich nehme ich in der Branche schon, also wir leben ja leben und arbeiten mit der Natur und da gibt es schon eine große Sensibilität für Veränderungen und es gibt auch ja keine Destinationen, die sich nicht massiv Gedanken über das Sommerangebot machen. Da sind auch wirklich tolle Angebote entstanden. Also dieser Eindruck, dass man da immer am Erfolgsmodell festhaltet, krampfhaft, ist meiner Meinung nach falsch. Skifahren ist aktuell noch das Zugpferd Nummer 1, aber es gibt absolute Bereitschaft in der Branche auch, eben zum Beispiel die Sommersaison attraktiver zu machen. Und das ist auch erfolgreich passiert. Die Sommernächtigungen gehen nach oben, die Sommereintritte gehen nach oben. Genau, es gibt alle möglichen Angebote von Bikeparks bis Familienangebote am Berg. Also ich glaube, die Branche ist da durchaus bereit, die Klimaveränderung, die in den nächsten Jahrzehnten auf uns zukommen wird, mitzugehen.
Sie haben bei Ihrer Bestellung gesagt, man muss die Anreise ökologischer machen, der Gäste, da hat man sicher noch absolut Verbesserungspotenzial. Mhm. Was wären da die Ansätze? Viele Versuche, die Gäste mit der Bahn herzuholen und dann weiter zu transportieren, sind schon gestartet und dann eigentlich gescheitert.
Also das ist ganz ein wichtiger Punkt, auch zur Versachlichung der Diskussion. Da gibt es vom Umweltbundesamt eine Studie, die verschiedene Urlaubsformen untersucht. Und letztendlich ist es so eben egal, ob man auf Strandurlaub fährt, Skiurlaub, Kulturreise oder Kongress. die Anreiseart und Anreisedistanz ist, was die CO2-Emission betrifft, der wesentliche Faktor. Also das muss man mal festhalten. Die Aktivität, ob es dann im Skifahren ist oder Schwimmen oder Wellness oder was auch immer oder Wandern, spielt da gar nicht mehr so die große Rolle. Und dann dazwischen ist noch die Beherbergung, wo es aber auch eben schon in Tirol aufgrund von einerseits der Auslastungssteigerung in den letzten Jahrzehnten und andererseits auch Gebäudedämmung und so weiter, ist im Bereich Beherbergung tatsächlich wesentlich höhere Energieeffizienz erreicht worden. Bei der Anreise ist es so, also es gibt die Initiative mit der ÖBB zum Beispiel, die wird auch schon immer mehr wahrgenommen, aber ist natürlich noch ein relativ kleiner Prozentsatz. Dazu kommt noch Elektromobilität, also es kommen natürlich, wie sozusagen dieser Wandel innerhalb der EU ja relativ intensiv, muss man sagen, wenn man ans Verbrenner ausdenkt, doch vorangetrieben wird. Also von dieser Entwicklung, die wird ja auch bei der Anreise in den Urlaub dann mitgehen. Und da muss man schon sagen, wir haben natürlich den Vorteil, dass die meisten Gäste zu uns aus Mitteleuropa kommen. Also wir können dann, wenn dieser Mobilitätswandel, und da müssen wir halt mit den entsprechenden Angeboten mitziehen, also sprich im vereinfachte Zuganreise mit Shuttle zum Hotel, Skibus, kostenlose Skibusangebote vor Ort gibt es eigentlich schon in den meisten Regionen, Elektro-Ladeinfrastruktur und so weiter, müssen wir da mit, auf jeden Fall mitziehen. Und dann können wir immer sehr stark CO2-reduzierte Anreise anbieten. Da tun sich natürlich Destinationen, die vorwiegend per Flugzeug erreicht werden, wesentlich schwerer, diesen Wandel mitzugehen. Also ich bin da eigentlich der Meinung, dass wir das in Zukunft zu einem Wettbewerbsvorteil machen können, diese Anreisemöglichkeiten in die alpinen Wintersportdestinationen.
Erklär, letzte Frage, muss man am Seilbahn erstellen, braucht es in Tirol mehr Lifte? Oder neue Lifte?
Auch ein interessanter Punkt, die Anzahl der Anlagen in Tirol ist ja rückläufig. Wir haben 18% weniger Anlagen als zum Höhepunkt von vor 30 Jahren.
Muss man aber dazu sagen, weil viele Bürgermeisterlifte jetzt dann wegfallen.
Ja, und es sind natürlich auch Schlepplifte durch Sesselbahnen ersetzt worden. Also die Beförderungskapazität ist gestiegen, aber die Anzahl der Anlagen ist zurückgegangen. Also zumindest der Eindruck, dass jetzt bei uns irgendwie eine Tendenz bestehen würde, dass auf jeden Gipfel der Seilbahn geht, das ist eindeutig falsch. Es gibt auch das Bekenntnis im Tiroler Seilbahn- und Skigebietsprogramm, wo ja auch die Seilbahnbranche mit am Tisch sitzt, dass es keine neuen Skigebiete geben soll. Das ist, glaube ich, auch. Also in dieser Diskussion muss man schon sagen, ein paar Eckpfeiler sind schon eingeschlagen, die sind unstrittig. Es gibt keine neuen Skigebiete auf der einen Seite. Ich würde sagen, auf der anderen Seite gibt es schon auch das Bekenntnis, dass man innerhalb der Skigebiete Qualitätsverbesserungen und Instandhaltungen machen darf. Also ich würde mal sagen, auf die zwei Pfosten können wir uns einigen. Neue Anlagen, also wie gesagt, neu erschlossene Skigebiete, keine. Dann innerhalb der Skigebiete würde ich sagen, Qualitätsverbesserungen auf jeden Fall. Und dann gibt es eine Handvoll Projekte, die eh heftig in der Diskussion sind. Da geht es eigentlich um Verbindungsbahnen. Das ist letztendlich, muss das jeder Betreiber natürlich selber entscheiden. Und das Naturschutzgesetz und UVP-Gesetz geben dann natürlich die Rahmenbedingungen vor.
Ich frage anders, macht es Sinn, gegen Widerstände aus der Bevölkerung, die vielleicht vor Ort ist, Projekte durchzuziehen? Gerade bei solchen sehr umstrittenen Zusammenschlüssen von Bahnen?
Durchzuziehen, also ich glaube, man wird es gegen den Widerstand der Bevölkerung vor Ort gar nicht durchziehen können. Und es gibt da auch kein Beispiel, meiner Meinung nach, dafür, wo so ein Projekt gegen den Widerstand der Bevölkerung vor Ort durchgezogen worden wäre. Ich glaube, die Frage ist eher, wenn es jetzt so sehr umstrittene Projekte sind, ob man nicht irgendwann einmal auch sagen muss, die Realisierungswahrscheinlichkeit ist so gering, dass man das Projekt vielleicht dann auch zurückzieht. Mhm. Das ist vielleicht eher so, also mir sind jetzt wenig Seilbahnprojekte aus den letzten Jahren, würde mir einfallen, wo wirklich sowas dann zu einem erfolgreichen Ende geführt hätte. Mhm. Aber auf der anderen Seite bringen solche Projekte natürlich eine sehr starke immer Mobilisierungsmöglichkeit, auch um tourismusfeindliche Strömungen eigentlich dann eher anzufachen. Ja.
Herr Klär, vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Bettina Philips ist bei uns, alias Spiliff, und ich heiße Sie herzlich willkommen im Studio. Hallo.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hallo.
Spiliff, wir schauen jetzt mal zuerst in deine Musik rein und damit wir dann auch wissen, wovon wir sprechen.
Sehr gern.
echt Freiheit ist zu sagen, I quit. Ich seh's wie User. Manchmal lieg ich auf der Couch, aber wüsste, was zu tun ist. Häng mit Rudi in der Bude, verschieb alles auf später. Roll die Wahrheit in ein Paper, hör Jet Baker und fühl mich einwandfrei. Alles im grünen Bereich, denn Bukowski hat gesagt, don't try. Also lasse ich, was ich nicht liebe, frei. Glaube mir, ich bleib, was du vielleicht nie erreichst. Ich nehme mir Zeit, du sagst, ich hab immer frei. Guck, mein größter Flex ist meine Grundzufriedenheit. Und alles, was du weißt, ist nicht alles, was ich glaube. Statt stehen bleiben, fall ich lieber auf die Schnauze. Ich gönne mir die Pause, 100 Pro, bevor sie wirklich nötig ist. Der Gedanke an die Freizeit deiner Rente tröstet dich. Ich hab aufgehört, mit dir im Hamsterrad zu rennen. Stattdessen angefangen, auf Heuböden zu pennen. Leute sagten, ich bringe die Dinge nicht zu Ende. Aber sagten niemals, was das Ende ist.
Das ist der Song Quit. Was kannst du uns darüber erzählen?
Puh, I Quit ist ein Song übers Aufgeben und dass das manchmal das Richtige ist. Über Nein sagen zu Dingen, die man nicht machen will und über Dinge loslassen.
Du willst aber nicht aufgeben mit der Musik, sondern eigentlich so richtig durchstarten.
Ja, die Musik liebe ich ja, natürlich.
Was kann man über dein künstlerisches Schaffen so sagen? Wir haben gehört, Rap auf Deutsch, nicht in Mundart, sondern auf Deutsch und mit eher tiefgründigen Texten und weniger Rap-Klischees. Wie würdest du deinen Stil selber beschreiben?
Ja, es ist eh ziemlich treffend, danke. ich denke sehr selbstkritisch und mit mir selbst im Reinen, aber auch mit Fokus auf die Lyrik und auf eine positive Grundstimmung.
Du kommst aus dem Oberland, aus Delfs. Wie kommt man da zum Deutschrap?
Ja, Pfaffenhofen, genau. Durch Freundeskreis und persönliche Präferenzen. Ich habe ganz viel Deutschrap gehört und war in der Hip-Hop-Szene als Kultur viel unterwegs, in Jugendhäusern und so. Hat sich organisch ergeben.
Gibt es da so Vorbilder, wo du dich musikalisch anlehnen magst? Oder sagt man irgendwann einmal, ich suche meinen eigenen Stil?
Ja, ich glaube, man muss seinen eigenen Stil suchen, aber alles ist ja ein Remix. Jeder ist irgendwie von irgendwem beeinflusst. Im Zuge von dem Album habe ich sehr viel Mac Miller gehört. Das ist sicher ein großer Einfluss.
Du hast ja schon gesagt, ein Album ist am Start. Irgendwas, das du liebst, heißt es. Warum dieser Titel? Was verbirgt sich dahinter?
Es gibt auf dem Album auch einen Song, der irgendetwas, das du liebst, heißt. Und es geht um das, eben das schließt auch die Platte eigentlich relativ gut um. Ich hätte gern, dass die Leute was finden, was sie wirklich lieben. Also so wie ich halt die Musik, ich denke, das bringt einem sehr viel Seelenfrieden und ich wünsche das die Leute.
Du stellst das Album am 13. Oktober im Treibhaus vor. Was erwartet das Publikum da alles?
Ich denke, das wird die beste Show, die wir gespielt haben bis jetzt.
Wir haben das ein paar, muss man eigentlich sagen, ja, vor jeder Show. Sagen,
aber es ist die Heimatstadt, es ist das Treibhaus. Viel schöner kann ich das Release eigentlich nicht feiern. Wir haben ein paar Freunde, die uns noch besuchen werden auf der Bühne. Ich denke, das wird ein Fest.
Bist du da aufgeregt vor so einem Album-Release? Also wenn es so richtig abgeht und man merkt, okay, da interessieren sich plötzlich sehr viele Menschen drüber?
Ja, ich war anfangs sehr nervös. Jetzt ist es ja nicht mehr so lang hin. Und jetzt ist die Vorfreude eigentlich überwiegend. Mhm. Ja.
Wenn man deine Texte so ein bisschen verfolgt, ist da auch oft eine gewisse Zufriedenheit oder Gelassenheit zu spüren. Woher kommt die?
Aus mir selbst.
Das heißt, du ruhst in dir selbst, eine Rapperin, die in sich selbst ruht.
Ja, genau.
Sehr spannend. Gibt es so etwas wie einen Karriereplan für dich, wo du sagst, da möchte ich mich hinentwickeln, das sind so Ziele, oder muss man das in der Branche einmal auf sich zukommen lassen?
Ich denke, man braucht immer Ziele im Leben, ganz, ganz egal, ob das jetzt musikalisch oder privat oder so ist. Ich würde mich freuen, wenn die Band mit mir weiterhin Musik produziert und mit mir live spielt. Ein Träumchen war mal so ein richtiges Orchester, vielleicht in so einem schönen Theater oder so, mit roten Stühlen. Das war total lässig. Aber im Grunde bin ich eigentlich höchst zufrieden.
Das schon angesprochen. Eine Band war im Spiel bei diesem Album. Das ist nicht unbedingt das, was man sich mit Rap so vorstellt oder verbindet. Wie ist das zustande gekommen?
Ich wünsche mir das schon ganz lang. Ich konsumiere sehr viel Jazz, Blues, Funk, alle möglichen Musikrichtungen. Und das war ein Herzenswunsch eigentlich. Und ich habe großes Glück gehabt mit den Musikern, die ich da gefunden habe, dass die das mit mir gemacht haben. Und ich denke mir immer, eine gute Balance zwischen Ruhe von der Band, wenn ich rap und umgekehrt, also dass jeder so seinen Raum hat, Also ich finde die Energie großartig. Und ich denke, man hat mit dem Album auch bewiesen, dass Rap auch anders kann.
Mhm. Woher kommen die Texte? Wie kommst du da drauf? Wie stückelst du das zusammen vielleicht?
Ich mache das eigentlich immer relativ strukturiert. Ich schreibe ausschließlich zu Hause. Ich tippe nichts ins Handy oder schreibe irgendwas irgendwo auf. Oder halt im Studio. Und es ist, ich mache das jetzt doch schon fast 10 Jahre, manchmal fließt es und ein Song ist in 10 Minuten fertig, manche Songs dauern auch 3 Monate. Das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Wie schwer ist es als Tiroler Künstlerin, da national Aufmerksamkeit zu bekommen? Du bist jetzt bei FM4 der Künstler des Monats sozusagen. Mhm. Wie schwer ist es einerseits? Was kommt da alles damit dazu?
Das kann ich nicht beantworten. Ich denke, da ist viel Glück im Spiel und vielleicht auch die richtige Zeit, der richtige Zeitpunkt. Ob das jetzt schwer oder leicht ist, das ist mir jetzt alles relativ, das ist jetzt für mich persönlich hat es relativ leicht angefühlt.
Das heißt, es macht jetzt auch gar nichts mit dir, oder? Also wenn plötzlich da Aufmerksamkeit da ist?
Ja, ich denke, man muss in so Phasen der höheren Aufmerksamkeit sich bewusst ein bisschen unten halten. Mhm. Was, ich finde es wunderschön, also wirklich, aber ich denke, man muss am Boden bleiben.
Es gibt überraschend aus dem Oberland sehr viele Bands oder Künstler, die in die Rap-Schiene gegangen sind. Woher kommt das? Hast du eine Erklärung dafür?
Hip-Hop ist eine riesige Szene, umfasst ganz viele Dinge. Warum das jetzt im Oberland oder im Unterland weniger oder mehr ist, kann ich schwer beantworten.
Aber wie würdest du selber beurteilen, wie schwer ist es als Künstler in Tirol auf dieser Schiene dann irgendwie davon zu leben bzw. da erfolgreich zu sein?
Ja, davon zu leben kommt immer darauf an, wie viel Lebenserhaltungskosten man natürlich hat. Gell? Ich denke, es ist überall schwierig von Kunst, egal welche Kunst, wirklich so ein standardisiertes, finanziertes Leben zu erzeugen. Also ich habe auch einen Hauptjob, ich bin Fotografin hauptberuflich und das finanziert sich dann so ein bisschen gegenseitig.
Letzte Frage, dein neues Album, wo kann man das überall bekommen?
Immer bei allen Live-Shows natürlich. Das, ist der bevorzugte Weg, da gibt es einen Sanktus, wenn man will. Und schon bei über die Homepage unseraller1.com.
Spilly, vielen herzlichen Dank für den
vielen
Besuch.
Vielen Dank für die Einladung, war äußerst angenehm.
Dankeschön.
Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.